Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerald Schubert. Sie hören die Nachrichten. Der Regierungsbeauftragte zur Vorbereitung des Prager NATO-Gipfels, Alexander Vondra, hat heute in einer zusammenfassenden Stellungnahme vor Journalisten erklärt, die Stadt Prag und die verantwortlichen Institutionen seien für das Gipfeltreffen gut gerüstet. Er glaube überdies, dass auch die Prager Bevölkerung trotz diverser Einschränkungen mit Verständnis auf jenes historische Ereignis reagieren werde, so Vondra. NATO-Sprecher Yves Kodeur hat den Vorbereitungen der tschechischen Hauptstadt auf das große Ereignis ebenfalls Anerkennung gezollt. Der NATO-Gipfel findet am 21. und 22. November im Prager Konferenzzentrum statt. Der US-amerikanische Präsident George W. Bush wird bereits heute Abend in der tschechischen Hauptstadt eintreffen. Die Präsidentenmaschine Air Force One wird gegen 21.25 Uhr auf dem Flughafen Prag-Ruzynje landen. Mit an Bord werden neben Präsidentengattin Laura Bush auch der amerikanische Außenminister Colin Powell, Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice, einige mitreisende Senatoren sowie die ehemalige US-Außenministerin tschechischer Herkunft Madeleine Albright sein. US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld wird erst etwas später in Prag erwartet. Das genaue Programm von Bush unterliegt aus Sicherheitsgründen einstweilen noch strenger Geheimhaltung. Gleiches gilt für den Wohnort des amerikanischen Präsidenten. Der slowakische Verteidigungsminister Ivan Šimko hat heute laut seinem Pressesprecher die Idee einer gemeinsamen Luftraumüberwachung mit der Tschechischen Republik als interessanten Gedanken bezeichnet. Tschechiens Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík hatte erst gestern der Slowakei einen diesbezüglichen Vorschlag unterbreitet, nachdem das Kabinett in Prag zuvor den Ankauf von eigenen Abfangjägern der Marke Gripen storniert hatte. Der slowakische Außenminister Eduard Kukan merkte jedoch an, man könne auch mit Polen und Ungarn über ähnliche Schritte verhandeln. Der tschechische Regierungschef Wladimir Spiller wird bei seinem Treffen mit US-Präsident George W. Bush am Mittwoch in Prag den Vorschlag unterbreiten, den Befehlsstab für Anti-ABC-Waffeneinheiten der NATO in Tschechien zu stationieren. Dies teilte Spiller gestern in Prag vor Journalisten mit, als er sein persönliches Programm für den bevorstehenden Gipfel der Allianz bekannt gab. Die Tschechische Republik ist nach Ansicht des amerikanischen Präsidenten George W. Bush ein wertvolles Mitglied in der Nordatlantischen Allianz. Diese Antwort gab das Staatsoberhaupt der Vereinigten Staaten am Montag im Weißen Haus auf eine Frage der tschechischen Tageszeitung Bravo, die das gesamte Interview mit Bush in ihrer heutigen Ausgabe veröffentlichte. Jeder hat seinen Beitrag zu den militärischen Kapazitäten der NATO zu leisten. Die Tschechische Republik ist ganz bestimmt ein solches Land, betonte Bush. Nahezu zwei Drittel der tschechischen Bevölkerung, genau 61%, sind mit der NATO-Mitgliedschaft des Landes zufrieden. Gegenteiliger Ansicht waren 23% der Befragten. Das geht aus einer aktuell durchgeführten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVVM hervor, die gestern veröffentlicht wurde. Zum Abschluss die Wetteraussichten. Am Mittwoch wird es in Tschechien überwiegend bedeckt. Örtlich muss mit Regen oder Regenschauern gerechnet werden. Tageshöchstwerte 5 bis 9 Grad, in 1000 Metern Höhe um 3 Grad. Soweit die Meldungen. Durch das nun folgende Tagesecho führt sie Margareta Maurova.
Tagesecho.
Die wichtigsten Politiker der Welt sind auf dem Weg nach Prag. Die tschechische Armee will beim Schutz ihres Luftraumes künftig mit der Slowakei zusammenarbeiten. 9 der 13 anwesenden Mitglieder des Rates des tschechischen Fernsehens stimmten für eine Abberufung dessen Intendanten Jiří Balvin. Trotzdem bleibt dieser weiterhin an der Spitze dieses öffentlich-rechtlichen Senders. Mehr zu diesen Themen erfahren Sie im Tagesecho, zu dem ich Sie herzlich begrüße. Im Anschluss daran erwartet Sie die Sendereihe Hörerforum. Mit jeder Stunde steigt die Aufregung, sind immer mehr Schnelleinsatzwagen im Prager Stadtzentrum zu hören, bald geht es los. Die wichtigsten Politiker der Welt sind auf dem Weg nach Prag, um am NATO-Gipfel am Donnerstag und Freitag teilzunehmen, Dagmar Keberlova berichtet.
Wir lassen nicht zu, dass sich München oder Jalta wiederholen, so der Titel des Interviews mit George Bush, das die Dienstagausgabe der Tageszeitung Mladá Fronta dnes bringt und das der amerikanische Präsident kurz vor seiner Ankunft in Prag für die mittel- und osteuropäischen Medien in Washington gegeben hat. Amerika wird Mitteleuropa nie wieder seinem Schicksal überlassen, sagte George Bush weiter. Er äußerte sich lobend über die Tschechische Republik als NATO-Mitglied sowie über ihren Präsidenten Václav Havel und seine hervorragende, in ganz Amerika hochgeschätzte Persönlichkeit. Was Bush am meisten an Tschechien imponiere, sei die Tatsache, wie sich Tschechien trotz der verheerenden Überschwemmungen als Gastgeber des Gipfels hervorragend vorbereitet hat. Dies zeige einen Charakter des Volkes, nach der Niederlage wieder aufstehen zu können. Der NATO-Generalsekretär George Robertson werde in Prag an die Ereignisse des Jahres 1968 denken. Ich erinnere mich, dass ich im August 1968 in meinem Zimmer im Studentenheim der University of Dundee im Radio über den Einmarsch der sowjetischen Panzer nach Prag hörte. Das hat mich tief erschüttert. Jetzt, wenn ich in Prag sein werde, werde ich daran denken. Es ist mir bewusst, wie schrecklich es für Irland war. Der tschechische Präsident Václav Havel betrachtet den NATO-Gipfel als einen Meilenstein für die Tschechische Republik. Warum sich die NATO erst jetzt weiter erweitert, beantwortete Václav Havel. Diese Frage stelle ich mir auch, und dies nicht nur im Zusammenhang mit der NATO-Erweiterung, sondern auch mit der EU-Erweiterung und mit den Prozessen, die sich in Tschechien abspielen. Als Antwort gibt es wahrscheinlich nur eine. Neben den Impulsen der Kräfte, die Veränderungen zum Besseren wollen, arbeiten auch enorme Trägheitskräfte, die keine Veränderungen wollen. Der Vertrag zwischen der tschechischen Regierung und dem britisch-schwedischen Konsortium Biosystem Saab über den Kauf von 24 neuen Überschalljagdflugzeugen vom Typ JAS 39 Gripen wird nicht in Kraft treten. Das verkündete der tschechische Premier Wladimír Špidla am Montag in Prag vor Journalisten, unmittelbar im Anschluss an die vorangegangene Kabinettssitzung, in der dieser Regierungsbeschluss gefasst wurde. Anstatt der teuren Investition strebe Tschechien nunmehr eine enge Zusammenarbeit mit der Slowakei auf dem Gebiet der Luftverteidigung an. Lothar Martin fasst zusammen.
Kühn waren die Pläne der vorherigen sozialdemokratischen Minderheitsregierung unter Premier Miloš Zeman und seines Zöglings im Verteidigungsressort Jaroslav Tvrdík, was die Modernisierung der tschechischen Luftstreitkräfte anbetrifft. 24 neue Überschalljagdflugzeuge vom genannten Typ Gripen sollten her, um den eigenen Luftraum auch in Zukunft gut und sicher, vor allem aber selbst überwachen zu können. Eine 70 Milliarden Kronen Investition, die sicher auch dem Steuerzahler einige Steuerprozente mehr gekostet hätte. Aber die Jahrhundertflut im August hat diese Pläne im wahrsten Sinne des Wortes davongespült. Inzwischen ist wieder Realitätssinn eingekehrt in den Amtsstuben des Verteidigungs- und des Finanzministeriums. Denn die Beseitigung und Überwindung der Flutschäden hat absolute Priorität erhalten bei den Staatsausgaben. So nimmt es nicht Wunder, dass das Kabinett auf seiner Sitzung am Montag zu dem Entschluss gekommen ist, die Neukaufpläne in der Schublade verschwinden zu lassen und stattdessen die Zusammenarbeit mit der slowakischen Armee bei der Überwachung des gemeinsamen Luftraums zu suchen. Der Vertrag mit BAE Systems Saab habe die Klausel enthalten, dass auch das Parlament dem Flugzeugkauf hat zustimmen müssen, was bis zuletzt nicht der Fall gewesen ist. Daher sei für die Tschechische Republik keine Rechtsverbindlichkeit entstanden und man könne ohne weiteres von dem Vertrag zurücktreten, meinte Špidla. Was andererseits neben den Kosten für die beabsichtigte Zusammenarbeit mit der Slowakei spreche, dazu sagte Špidla. In der Ostslowakei gibt es ausgezeichnete Übungszentren. Des Weiteren würde es bei einer Zusammenarbeit zu einer Konzentration bei der Entwicklung und Ausrüstung kommen, ebenso bei der Planung von Übungen oder bei der Ausnutzung der gemeinsamen Kapazitäten. Das ist technisch eine sehr interessante Aufgabe, denn es ist eine Aufgabe, die nicht nur lösbar ist, sondern beiden Ländern einen außergewöhnlichen Erfolg bescheren kann. Voraussetzung für die Zusammenarbeit der beiden Nachbarländer auf dem militärischen Sektor ist allerdings der NATO-Beitritt der Slowakei. Dieser wird jedoch angesichts der Tatsache, dass sich Tschechien immer für den slowakischen Beitritt stark gemacht hat und dass schon am Donnerstag auf dem NATO-Gipfel in Prag definitiv über ihn entschieden wird, lediglich als Formsache angesehen.
2 Jahre sind vergangen, seit Zehntausende Tschechen auf die Straße gegangen sind, um gegen die politische Beeinflussung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ČT und namentlich gegen dessen Generaldirektor sowie die Zusammensetzung des Fernsehrates zu demonstrieren. Die Situation im tschechischen Fernsehen zu beruhigen und eine umfassende Restrukturalisierung durchzuführen. Mit diesem Ziel ist vor einem Jahr Jiří Balvin als neuer ČT-Generaldirektor angetreten. Doch die meisten Mitglieder des nach der Krise neu besetzten Fernsehrates sind der Meinung, dass Balvin seine Ziele verfehlt hat und sprachen ihm am Montag ihr Misstrauen aus. Silja Schultheiß berichtet. 9 von 13 Mitgliedern des Fernsehrates stimmten am Montag gegen Tschetschenien-Generaldirektor Jiří Balvin. Eine Stimme zu wenig, um Balvin von seinem Posten tatsächlich abzuberufen, denn dafür wäre laut Gesetz eine Zweidrittelmehrheit von 10 Stimmen nötig gewesen. Die Kritik gegen den Direktor richtete sich dem Vorsitzenden des Fernsehrates Jan Mrzena zufolge in erster Linie gegen das defizitäre Wirtschaften des tschechischen Fernsehens und die langsame Vorbereitung der nötigen Schritte zur Restrukturalisierung. Balvin habe sich dabei eine Reihe von Fehlern im Management erlaubt. Unter Kritik geraten war der Generaldirektor beispielsweise auch dafür, dass er unlängst Zbigniew Hornitz zum Nachrichtenchef ernannt hatte, der von vielen Seiten für die schlechte Kommunikation mit seinen Mitarbeitern kritisiert wurde. In ähnliche Richtung zielte auch die jüngste Abstimmung des Fernsehrats über Balvin selbst, sagte der Vorsitzende des Fernsehrates Jan Mrzena. Wir haben mit der Abstimmung unsere Meinung über die Stärke des Mandats des Generaldirektors ausgedrückt und vielleicht auch über ihn selber, damit er sich überlegt, auf welche Weise er mit dem Fernsehrat kommunizieren will, so Mrzena. Balvin selbst hingegen erkennt hinter der Abstimmung politischen Druck von Seiten des Abgeordnetenchefs Lubomir Zaorálek, den er bereits zuvor mehrfach dafür kritisiert hatte. Von dem Votum des Fernsehrats zeigte sich Balvin nach eigenen Worten weder überrascht noch enttäuscht. Er will dementsprechend auch keine Konsequenzen aus dem deutlichen Misstrauensvotum der Mehrheit der Ratsmitglieder ziehen. Ich werde gar nichts machen, das ist selbstverständlich Ihre Sache, und ich werde das machen, was ich jetzt auch mache, das heißt mich bemühen, wenigstens in maximalem Maße zu arbeiten und das zu realisieren, was ich mit meinem Management realisiere, ohne Rücksicht auf diese Abstimmung, sagte Balvin. Vor der Abstimmung hatte Balvin an alle Angestellten des tschechischen Fernsehens einen Brief geschickt, in dem er darauf hinwies, dass einige Mitglieder des Fernsehrats dem guten Namen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens schadeten und die Situation destabilisieren wollten. Ebenfalls vor der Abstimmung am Montag hatten ČT-Gewerkschaftler dem Fernsehrat einen offenen Brief überreicht, in dem sie die Meinung äußerten, dass das tschechische Fernsehen seine Aufgaben auch ohne Generaldirektor erfüllen kann.
Das Kernkraftwerk Temelin sorgt bekanntlich bereits seit Jahren für hitzige Debatten und Auseinandersetzungen internationalen Ausmaßes. Man könnte zu dem Schluss kommen, dass sich nur im Ausland und dort vorwiegend in Österreich Atomkraftgegner finden, die sich für die Abschaltung des AKW Temelin stark machen. Auch in Tschechien selbst werden allerdings durchaus Stimmen laut, die für die endgültige Stilllegung plädieren. Ein Bürgerverein, der sich im Augenblick besonders engagiert, nennt sich in der Havarieplanungszone des AKW Temelin. Katrin Sliva berichtet darüber, auf welche Weise die Mitglieder dieses Bürgervereins versuchen, das Problem Temelin wieder auf den Regierungstisch zu bringen. Es liest Jitka Mladková.
Bereits vor einigen Wochen präsentierte der Bürgerverein in der Havariezone des AKW Temelin auf seiner Pressekonferenz eine Analyse, die neues Licht auf die Temelin-Problematik werfen sollte. Die sogenannte multikriterielle Analyse unterscheidet sich nämlich in vielerlei Hinsicht von derjenigen, die der Regierung bisher zur Verfügung stand. Josef Žiha, Professor an der Technischen Universität in Prag und Mitglied der EIA-Kommission, war mit der Ausarbeitung der neuen Analyse betraut. Er erläutert die Unterschiede.
Das, was die Regierungskommission für die Beurteilung der Auswirkungen des AKWs Temelin auf die Umwelt durchgeführt hat, wurde im Einklang mit den Vorgaben des Gesetzes für die Beurteilung der Auswirkungen auf die Umwelt getan und gemäß der entsprechenden Richtlinien der EU. Die Tschechische Republik hat die Bedingungen angenommen, die in der sogenannten Scoping List enthalten sind. Es wurde also von 220 Fragen ausgegangen, die untersucht wurden. In diesen 220 waren keine Fragen enthalten, die die Wirtschaftlichkeit des AKWs oder den breiteren Kontext betrafen, den der Folgen für den Energiesektor nämlich. Die multikriterielle Analyse jedoch untersucht einen breiteren gesamtgesellschaftlichen Rahmen. Es wurden Kriterien herangezogen, die in der vorangegangenen Analyse nicht zum Ausdruck kamen.
Neben der wirtschaftlichen Seite des Kernkraftwerks gehörte unter anderem die Sicherheit zu diesen neuen Kriterien. Über die Ergebnisse der Analyse äußerte sich Professor Žiha folgendermaßen.
Das Ergebnis der multikriteriellen Analyse bestätigt, dass allen anderen Varianten die sogenannte Nullvariante vorzuziehen ist, die die endgültige Stilllegung des AKWs vorsieht. Alle übrigen Szenarien, also ein auf 10, 20 oder 30 Jahre begrenzter Betrieb zum Beispiel, haben sich in der Analyse entweder als weniger ratsam oder ganz und gar unannehmbar erwiesen. Die endgültige Beurteilung hängt natürlich von den Eingangsdaten ab. Deshalb sollten die Ergebnisse in einem breiteren Kreis diskutiert werden.
Dem ersten Schritt dieser Aufforderung ist der Bürgerverein am vergangenen Freitag im Rahmen einer internationalen Konferenz mit dem Titel Alternativen in der tschechischen Stromversorgung nachgekommen, zu der sich unter anderem die Abgeordnete der österreichischen Grünen im Europäischen Parlament Mercedes Escher einfand. Darüber hinaus hat der Bürgerverein das Dokument auch der Regierung zugänglich gemacht, auf deren Reaktion er nun wartet. Eines der Mitglieder von in der Havariezone des AKW Temelin betonte, dass das vordergründige Ziel der Organisation darin besteht, Temelin nicht tot zu schweigen, sondern es immer wieder aufs Neue zu diskutieren.
Für Kinder, um die sich ihre Eltern aus irgendwelchen Gründen nicht kümmern können oder wollen, beziehungsweise um behinderte Kinder, die in ihren Familien nicht leben können, wird in Tschechien in den sogenannten Säuglingsheimen gesorgt. Ein Fachpersonal mit Kinderärzten und Kinderpsychologen an der Spitze kümmert sich um die Säuglinge in diesen medizinischen Einrichtungen, von wo aus sie häufig von Adoptiveltern übernommen werden. Vorige Woche fand in einem dieser Heime, im Säuglingsheim im mährischen Olomouc, Olmütz, eine kleine Feier anlässlich der Eröffnung eines neuen Gebäudes statt. Martina Schneiberkova war dabei.
Das Säuglingsheim, das sich am Stadtrand von Olomouc inmitten eines Gartens befindet, ist Bestandteil der sogenannten Einrichtungen für Kinderpflege, die in etwa einem Kinderzentrum nach deutschen Bedingungen entsprechen. Die Direktorin der Einrichtung, Helena Součková, beschrieb mir das Heim wie folgt.
Zu dieser Einrichtung gehören drei Institutionen, das Säuglingsheim, wo wir uns jetzt befinden, weiter ein Kinderheim und eine Tagesstätte mit einem Kindergarten für behinderte Kinder. In allen Einrichtungen können insgesamt 105 Kinder untergebracht werden. Ich schätze die Tatsache sehr hoch, dass für die verlassenen und behinderten Kinder wirklich Fachleute sorgen. Wenn ich es mit ähnlichen Einrichtungen im Ausland vergleiche, wo häufig größtenteils freiwillige Helfer, also Laien, mit den Kindern arbeiten, ist dieser Vergleich für uns positiv. Hier werden Kinderschwestern, Physiotherapeuten, Diätschwestern, Kinderpsychologen und Spezialpädagogen beschäftigt. Unsere Kindereinrichtung ist neben einem Heim in Schumperk die einzige Einrichtung dieser Art im Landkreis Olomouc. Wenn es notwendig wäre, wären wir in der Lage, unsere Kapazität um ca. 20 Plätze zu erweitern. Die erforderlichen Räumlichkeiten müsste man zu diesem Zweck renovieren.
Wie Helena Součková weiter erklärte, ist die Tagesstätte, die sich zwar in einem anderen Gebäude befindet, aber auch Bestandteil derselben Einrichtung ist, für behinderte Kinder bestimmt, die in ihren Familien leben. Die Tagesstätte verfügt auch über einen speziellen Kindergarten. Schließlich gehört zu der Kindereinrichtung noch ein Kinderheim, wo 25 Kinder im Alter bis zu 5 Jahren untergebracht werden können. Experten aus dem Bereich der Kinder- und Sozialmedizin sowie Vertreter der Staatsverwaltung, die an der Eröffnung des neuen Gebäudes im Olmetzer Säuglingsheim teilnahmen, sprachen sich über die Arbeit der Einrichtung sehr lobend aus. Einige Mal erklang dort Worte über eine Art vorbildliche Einrichtung, deren es vor allem dank der engagierten Mitarbeitern und einer zielbewussten Leiterin auch unter schwierigen Bedingungen gelingt, für die betreuten Kinder das Maximum zu leisten.
Soweit das Tagesecho. Im deutschsprachigen Programm von Radio Prag folgt nun die Sendereihe Hörerforum.
Ahoi und herzlich willkommen zum Hörerforum von Radio Prag. Auch heute wollen wir wieder ein wenig in der Postpampe blättern und uns mit Ihren Zuschriften befassen. Am Mikrofon begrüßen Sie dazu
Martina Czocka
und Lothar Martin.
Durch Ihre interessanten Sendungen erfahre ich sehr viel über Ihr schönes Land. In unseren Medien erfährt man viel über weit entfernte Länder, doch wie unsere Nachbarn denken und leben, das kann man nur über Sender wie Radio Prag konstant erfahren.
Diese Zeilen hat uns Andreas Kupka aus Benz in Deutschland an Radio Prag gesandt, womit er uns einerseits überraschte, andererseits aber auch erfreute. Doch Herr Konopka ist vermutlich kein Einzelfall bei der kritischen Betrachtung der Berichterstattung über das Nachbarland in den eigenen Landesmedien. Denn unser österreichischer Hörer, Herr Franz Latsch aus Wels, ist zu einer ähnlichen Meinung gelangt.
Wie immer habe ich Ihre Sendung aufmerksam verfolgt. Das Thema Studiengebühren hat mich sehr interessiert, da diese bei uns schon eingeführt wurden. Tschechien ist zwar unser Nachbarland, aber in unseren Medien wird eigentlich wenig über Ihr Land berichtet. Darum freue ich mich, dass es Ihre Sendungen gibt.
Und wir freuen uns, dass Sie unsere Sendungen, wie Sie erwähnten, sehr aufmerksam verfolgen, sofern es Ihre Zeit erlaubt. Aber auch Herr Siegbert Gerhard aus Frankfurt am Main brach eine Lanze für unser Programm.
Klasse Beitrag über die Entstehung der Tschechoslowakei und des Nationalfeiertages. Radio Prag hat halt immer sehr hörenswerte Programme und ist daher auch einer meiner Lieblingssender.
Zum Thema Nationalfeiertag hat uns auch Stammhörer Engelbert Burgner aus Hildesheim geschrieben, und zwar dies.
Das Sonderprogramm zum tschechischen Staatsfeiertag fand ich sehr gut gemacht. Zumal Sie uns hören, ausführlich über die Staatssymbole der Tschechen berichteten und auch ins Detail gingen.
Des Weiteren führte Herr Burgner an,
sicherlich ist der ehemalige Premier und ODS-Chef kühl und berechnend und steuert geradlinig auf das Präsidentenamt zu. Aber ob er es letztendlich erringt, wird wohl auch von der Popularität und dem Charisma seines oder seiner Gegenkandidaten abhängen. Könnte man sich eigentlich in Tschechien auch eine Frau als Präsidentin vorstellen? Oder ist man in breiten Schichten noch nicht so weit, dies zu akzeptieren?
Nun, Herr Burgner, vorstellen kann man sich vieles, aber halt leider noch nicht für die Gegenwart. Zwar sind bei einigen Parlamentsparteien auch Frauen in führenden Positionen vertreten, insbesondere bei den regierten Sozialdemokraten, bei denen Petra Buskova und Marie Sočková Ministerposten bekleiden, doch für eine staatstragende Rolle fehlt ihnen noch ein ganzes Stück Kredit. Demnach werden bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen zu Beginn des nächsten Jahres ausschließlich Männer kandidieren. Sehr aufmerksam verfolgt werden nach wie vor auch unsere Wochenendsendungen. Zu einer von ihnen schrieb uns Herr Thorsten Brandenburg aus München.
Ihre heutige Sendung war wieder recht interessant. Vor allem der Bericht über das Tatra-Museum konnte ich doch vor wenigen Tagen das Stromlinienfahrzeug dieser Firma in der neuen Münchner Pinakothek der Moderne bewundern. Das Museum würde ich mir sehr gerne einmal ansehen. Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr, wenn ich die Tschechische Republik bereisen will.
Nur zu, Herr Brandenburg. Wir freuen uns natürlich darüber, wenn einige unserer Hörer oder deren Bekannte und Freunde anhand der von uns gesendeten Beiträge die darin vorgestellten Sehenswürdigkeiten der Tschechischen Republik gern einmal selbst in Augenschein nehmen wollen. Um sich dabei besser in Tschechien zurechtzufinden und das eine oder andere eventuell selbst erfragen zu können, dazu könnte auch unser tschechischer Sprachkurs helfen, den wir seit Anfang November wieder ausstrahlen. Mehrere Hörer haben sich zu ihm bereits gemeldet, wie Herr Ralf Urbanschik aus Eisleben, der uns mitteilte.
Gut finde ich den kurzen tschechischen Sprachkurs, den Sie wieder in Ihr Programm aufgenommen haben. Sicher kann dieser Sprachkurs kein Sprachstudium ersetzen, aber er macht den Hörer doch mit den Grundzügen der tschechischen Sprache bekannt. Ein bisschen bleibt immer hängen, auch wenn man eigentlich nicht beabsichtigt, die tschechische Sprache zu erlernen.
Herr Uwe Volk aus Lehrte war sogar angenehm überrascht, dass wir den Sprachkurs wieder in unser Programm aufgenommen haben.
In der heutigen Sendung staunte ich nicht schlecht, als ich einen Sprachkurs für die tschechische Sprache hörte. Das ist neu und verdient Anerkennung. Mich würde interessieren, ob es eine tägliche Einblendung ist, beziehungsweise wann der Sprachkurs ausgestrahlt wird.
Wir senden den Sprachkurs immer freitags als letzten Beitrag im Tagesecho. Wie mir Katrin Bock, die Autorin dieser Senderei, mitteilte, will sie diesen Sprachkurs zumindest noch bis zum Weihnachtsfest fortsetzen. Bei großer Nachfrage sei aber auch eine Verlängerung bis in das neue Jahr hinein möglich, ergänzte sie.
Gelegentlich höre ich Ihre deutsche Sendung über WRN3. Leider ist dies das einzig qualitativ gute Hörrohr nach Prag. Ich bedauere dies, denn ich würde gern mehr und öfters über Prag erfahren, meine Geburtsstadt. Ich würde auch gern meine Tschechischkenntnisse aus der Schule aufmöbeln.
Diese für uns etwas überraschende E-Mail sandte uns Herr Heinz Koppitz aus dem schwäbischen Ulm. Wenn Sie uns über den genannten Satellit hören können, Herr Koppitz, dann haben Sie in der Tat schon eine sehr gute Empfangsmöglichkeit. Warum also wechseln? Nun vielleicht wegen der Sendezeiten. Da können wir Ihnen noch 5-mal täglich die Kurzwelle bieten und, was von vielen Hörern sehr positiv aufgenommen wurde, seit Anfang Oktober jeden Abend um 20 Uhr auch eine Sendung, die für Tschechien über 3 Mittelwellenfrequenzen ausgestrahlt wird. Doch wie es scheint, wird sie auch in deutschen Gebieten mit einer ansprechenden Qualität empfangen. Dies bestätigte uns zum Beispiel Herr Ronny Henze aus Sontheim an der Brenz.
Seit Oktober ist es nun endlich möglich, ihr deutschsprachiges Programm auch in den Abendstunden auf Mittelwelle auf 1233 kHz bzw. 1287 kHz zu empfangen. Diese Frequenzen sind nicht ganz unbekannt, denn auch der Rundfunksender Český rozhlas 6 sendet auf ihn die Sendung für die Bürger der Tschechischen Republik deutscher Nationalität.
Das ist gut beobachtet, hat aber auch einen logischen Grund. Denn seitdem die tschechische Redaktion von Radio Freies Europa, die dem Český rozhlas 6 angehörte, Ende September ihre Sendungen eingestellt hat, können unter anderem wir über deren freigewordene Frequenzen verfügen und ihnen daher diese Abendsendungen anbieten. Viele Hörer, wie auch Herr Axel Obtenbusch aus Marl, haben die 3 Mittelwellenfrequenzen bereits getestet. Wie wir von ihm erfahren haben, war er nur auf der Frequenz 1071 kHz noch nicht erfolgreich. Damit haben wir ihnen die 3 Frequenzen für das Abendprogramm erneut genannt. Doch weil die Nachfrage unablässig groß ist, hier noch einmal zum Mitschreiben. Wir senden nunmehr auch täglich auf Mittelwelle ab 20 Uhr, und zwar auf der Frequenz 1071 kHz im 280 Meter Band, auf 1233 kHz im 243 Meter Band und auf 1287 kHz im 233 Meter Band. Viel Freude beim Zuhören und einen allseits guten Empfang von Radio Prag wünschen
Martina Czocke
und Lothar Martin, die sich hiermit von Ihnen verabschieden.
Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Markéta Maurová. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Radio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21745 kHz vysíláme do jižní Asie a západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11640 kHz do severní Evropy a na frekvenci 21745 kHz do jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní